Liebe Gemeinde, letzten Sonntag hatten wir den Apostel Paulus in Rom im Gefängnis zurückgelassen. Denn genau dort endet der Bericht der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 28, die letzten beiden Verse des ganzen Buches 30 bis 31. Sie werden sich erinnern, Paulus überblieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung, nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus mit allem Freimut ungehindert. Eigene Wohnung hatten wir gesehen, das bedeutete nicht, dass Paulus ein freier Mann war, dass er überall hingehen konnte, wo er wollte. Er stand schon unter römischer Bewachung und Hausarrest, wenn man so will, aber er konnte ungehindert Besuch empfangen. Und er hat das genutzt, um Menschen das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Und er hat die Zeit genutzt, um wichtige Briefe zu schreiben. Nach allem, was wir wissen, sind der Epheserbrief, der Kolosserbrief, der Philipperbrief und der Philemonbrief in diesem Gefängnis entstanden. So um das Jahr 60 herum, 60 bis 62. Paulus hat versucht, aus dem Gefängnis heraus seine Mitarbeiter zu ermutigen. Wir wissen nicht im Einzelnen, was sonst alles geschah innerhalb dieser zwei Jahre. Aber immerhin ist Paulus getrost. Er sitzt zwar fest, aber das Evangelium läuft. Und das letzte Wort lautete ungehindert. Es läuft ungehindert. Manchmal sind Gottes Boten eingeklemmt, festgehalten und dennoch läuft das Evangelium. Apostelgeschichte. Nächsten Sonntag wollen wir fragen, wie es nach diesen zwei Jahren Gefängnis weitergegangen ist. Das wird sehr spannend. Dann werden wir mit einem Brief anfangen, den Paulus wohl kurz nach der Entlassung geschrieben hat. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis, nämlich den ersten Timotheusbrief. Das ist ein persönlicher Brief an seinen Schüler, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und heute, gewissermaßen zwischen Apostelgeschichte und erstem Timotheusbrief, heute wollen wir dem Paulus noch einmal über die Schulter schauen, dort im Gefängnis. Wir wollen einige Verse lesen, die er dort geschrieben hat in diesem Gefängnis. Und zwar aus dem Epheserbrief, dem dritten Kapitel. Und ich bin überzeugt, dabei können wir einige wertvolle Entdeckungen machen für unseren Alltag als Christen. Auf den ersten Blick fragt man natürlich, was hat unsere Situation Hannover mit dem Gefängnis des Apostels in Rom zu tun? Das ist eine naheliegende Frage. Wo soll da die Verbindungslinie sein? Denn wir suchen ja immer nach den Verbindungslinien, was will Gottes Wort uns persönlich sagen? Aber Moment mal, eine Sache wird Paulus im Gefängnis wahrscheinlich besonders intensiv gemacht haben. Einfach, weil er noch mehr Zeit dazu hatte. Und in dieser speziellen Sache können wir, zumindest wenn ich von mir ausgehe, jederzeit Nachhilfeunterricht gut brauchen. Ich meine das Gebet. Im Gefängnis dürfte Paulus besonders viel gebetet haben. Er hat sicherlich auch sonst immer viel gebetet. Aber hier hat er noch mal mehr Zeit gehabt, rausgenommen aus all diesen Aktivitäten, die ihn sonst beschäftigt haben. Und hier in unseren Versen, und das ist so kostbar, schreibt Paulus einfach mal auf, wofür er unter anderem regelmäßig betet. Er wird sicherlich auch noch für viele andere Dinge gebetet haben, aber hier hat er diese Dinge aufgeschrieben. Wofür er regelmäßig betet, wenn er an die Gemeinde denkt. Warum schreibt er uns das? Damit wir auch so füreinander beten können, damit wir lernen zu beten in den Linien der Bibel. Und ich denke, wir können wirklich gespannt sein, was in unserer Gemeinde noch alles geschehen wird, in den nächsten Monaten und Jahren, wenn wir so füreinander beten, wie Paulus es für seine Leute getan hat. Und darum lassen Sie uns jetzt genau hinsehen, das müssen wir auch, weil der Text etwas kompliziert beginnt. Epheser 3, Vers 1, deshalb sage ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Auffällig ist, dass Paulus nicht sagt, Gefangener der Römer, sondern Gefangener Christi Jesu. Das fällt schon mal gleich auf. Äußerlich ist er natürlich ein Gefangener von Kaiser Nero, ein Gefangener der Römer. Aber in Wirklichkeit, will Paulus damit sagen, bestimmt ein anderer über mein Leben. Die Macht über mich besitzt weder der römische Gefängniswärter noch die römische Rechtsprechung, noch meine jüdischen Volksgenossen, die dafür gesorgt haben, dass ich in diesen Knast gekommen bin, die mich quasi in die Arme der Römer getrieben haben. Nein, über mich bestimmt Jesus, auch im Gefängnis. Und darum, wenn ich gefangen bin, dann weil er es zulässt, weil er es offensichtlich für richtig hält, mein Leben liegt in seiner Hand. Was immer in meinem Leben geschieht, es steht unter seiner Kontrolle. Und ich denke, genau die gleiche Sichtweise will der lebendige Gott uns persönlich schenken. Was immer in meinem Leben geschieht, es steht unter seiner Kontrolle, dass ich mein Leben vielmehr in dieser einzig realistischen Perspektive betrachte, nämlich der göttlichen Perspektive. Wenn ich Gefangener bin, dann bin ich Gefangener Jesu Christi. Wenn ich Arbeitsloser bin, dann bin ich ein Arbeitsloser Jesu Christi, weil er es so zulässt. Wenn ich krank bin, dann bin ich ein kranker Jesu Christi. Wenn ich erschöpft bin, dann bin ich ein erschöpfter Jesu Christi. Wenn ich Angst habe, dann bin ich ein ängstlicher Jesu Christi. Er ist da. Alle Umstände in meinem Leben müssen an ihm vorbei. Er bestimmt und er hält mich auch fest. Das ist die Gewissheit, die uns aus diesen Versen entgegenleuchtet. Und dann erklärt Paulus den direkten, unmittelbaren Grund seiner Haft. Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Also was den Paulus hinter Gittern brachte, war die Ausübung seines Dienstes. Für euch Heiden sitze ich hier im Knast. Paulus sollte Gottes Botschaft, das Evangelium von Jesus, zu den Heiden bringen. Er sollte ihnen sagen, ihr gehört genauso zu Gottes Familie, wenn ihr an den Herrn Jesus glaubt, wie wir Juden, die wir geschichtlich das Volk Gottes sind, die wir bestimmte besondere Verheißungen auch von Gott bekommen haben, auch für die Zukunft. Und trotzdem, ihr gehört als Heiden genauso zu Gottes Familie. Und Paulus, wenn ihr Jesus glaubt, das ist die Eingangstür. Und Paulus war ein besonders glaubwürdiger Botschafter dafür, wegen seiner Vergangenheit, weil er ja gerade die christliche Gemeinde massiv verfolgt hatte. Und jetzt redete er genau das Gegenteil von dem, was er früher propagiert hatte. So glaubwürdig. Für euch Heiden sitze ich im Knast. Diese Öffnung von Gottes Tür, diese Einladung an die Heiden, also an uns, das nahmen ihm seine jüdischen Stammesgenossen und seine ehemaligen Berufskollegen besonders übel. Es war ja schon schlimm genug, dass er diesen Jesus als Messias anpries, diesen Gekreuzigten. Aber noch schlimmer war die Öffnung hin zu den Heiden, dass die nun auch zu Gott gehören sollten, einzig durch den Glauben an Jesus. Das stellte doch alles in Frage. Das griff doch die ganze alte Ordnung in ihren Grundfesten ein, an, womit wir Juden unsere Identität, unsere Selbstachtung begründet haben. Das geht zu weit, Paulus. Das geht nun endgültig zu weit. Hätte Paulus die Heiden links liegen gelassen, dann hätten ihn seine jüdischen Genossen auch in Ruhe gelassen. Dann hätte es keinen Aufruhr gegeben und die Römer hätten ihn in Freiheit gelassen. Das ist der ganze Zusammenhang. Und deswegen sagt Paulus, ja, Gefangener Jesu Christi, für euch Heiden, um euretwillen habe ich es getan. Und dann bricht der Satz plötzlich ab, auch in der griechischen Grammatik. Es gibt nicht mal ein Verb. Also dieses deshalb sage ich, das sage ist schon eingefügt. Wenn Sie jetzt Deutschlehrer oder Griechischlehrer sind und immer erst nach dem Verb im Satz suchen, dann werden Sie das Verb nicht finden. Paulus bricht ab, weil er in den Versen 2 bis 13 dann noch eine Ergänzung, noch eine Klammer, noch einen Exkurs einfügen will, nochmal erklären will, warum die Gemeinde Jesu so einzigartig ist. Und dann in Vers 14 nimmt er den Faden von Vers 1 wieder auf. Und das ist unser Text. Und dann in Vers 14 nimmt er dieses Wort deshalb wieder auf. Deshalb. Und dann kommt das Gebet, das Paulus uns ans Herz legt und das ich Ihnen heute Morgen auch ans Herz legen will. Deshalb, sagt Paulus, weil alles wahr ist, was ich euch in Kapitel 2 geschrieben habe. Deshalb, weil Gott ein so reich erfülltes Leben für euch bereithält, wie ich in Kapitel 2 geschrieben habe. Deshalb, weil Gott in eurem Leben noch viel mehr verändern will, als bisher schon geschehen ist. Noch viel mehr. Deshalb bete ich für euch, damit ihr das auch wirklich persönlich erfahrt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, Vers 14, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Damit macht Paulus deutlich, Leute, dieses Gebet geht nicht ins Leere. Ich beuge mich nicht vor irgendwem. Ich bete nicht zu irgendwem. Sondern ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Das heißt, der Gott, zu dem ich bete, ist eine absolute Vertrauensperson. Er ist der Vater. Der Gott, zu dem ich bete, ist zugleich eine absolute Respektperson. Ich beuge meine Knie vor ihm, ich demütige mich vor ihm. Ich weiß, dass ich vor ihm nichts zu bestellen habe und doch darf ich zu ihm kommen. Und dieser Gott, zu dem ich bete, der hat eine wunderbar große Schöpfermacht. Wörtlich, der rechte Vater ist über alles, wörtlich steht hier, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Das steht da wörtlich. Von dem die ganze Familie der Gläubigen ist hier gemeint, im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Die ganze Familie der Christen, die doch auf der Erde ist oder schon im Himmel. Die ganze Familie der Christen, ob es nun Judenchristen sind oder Heidenchristen. Sie alle haben von Gott ihren Namen. Sie alle verdanken ihr Christsein seinem Eingreifen, seinem schöpferischen Handeln. Er ist unser Vater. Und zu dem dürfen wir beten. Dieser Gott, den ich als meinen Vater anrufe, dem ich als meinem Vater vertraue und vor dem ich mich als meinem Herrn beuge. Und diesen Gott bitte ich nun für euch, speziell um zwei Dinge. Und dann wird's spannend, ihr Lieben. Denn dann beginnt das eigentliche Gebet. Und dann kommen diese beiden Bitten, die Paulus für die Epheser vorgetragen hat. Und dann kommen diese beiden Bitten, die wir füreinander beten sollen, die sie für ihren Nachbarn beten sollen, die wir füreinander hier in dieser Gemeinde beten sollen. Und dann kommen diese beiden Bitten, die wir auch für uns selbst von Gott erbitten sollen. Lesen wir die Verse 16 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Warum? Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Kenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zwei Bitten legt Paulus uns aufs Herz. Die erste Bitte ist die Bitte um Stärke für den inneren Menschen. Das ist die erste Bitte. Um Stärke für den inneren Menschen. Mach sie stark am inneren Menschen, Herr, bitte. Gib ihnen die Kraft, dass sie stark werden am inneren Menschen. Darum geht es. Paulus bittet hier um eine spezielle Kraft, um eine spezielle Stärke, um eine spezielle Power, wie wir sagen würden, die nur von Gott kommen kann. Gott soll unseren inneren Menschen stark machen. Was heißt das? Das klingt so harmlos, da steckt aber eine Menge drin. Was ist der innere Mensch? Der innere Mensch ist das Gegenstück zum äußeren Menschen. So. Paulus hat das an anderer Stelle sehr schön beschrieben. Der äußere Mensch, der Körper, das Sichtbare. In 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 16, sagt Paulus, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Also der äußere Mensch stirbt vom ersten Tag unseres Lebens an. Der äußere Mensch ist materiell, der äußere Mensch ist vergänglich, das ist eine Folge des Sündenfalls, dass der wunderbar von Gott geschaffene Mensch vergänglich ist. Das ist der äußere Mensch. Und der innere Mensch, der ist das, was übrig bleibt, wenn alles Äußere vergangen ist. Entschuldigung. Der ist unsichtbar. Der innere Mensch ist auch vom Sündenfall verdorben. Aber er ist nicht vergänglich geworden. Und ihr Lieben, das ist interessant, was Paulus hier fast lyrisch über den äußeren Menschen schreibt, nämlich, dass er verfällt. Das ist der ganz normale Prozess des Alterns. Der äußere Mensch. Also die Haare fallen aus irgendwann. Das Sprintvermögen lässt nach bei Leichtathleten. Deswegen werden die Altersklassen nach oben hin auch immer enger, weil mit zunehmendem Alter doch das Sportvermögen beträchtlich abnimmt. Man muss bei den Kalorien besser aufpassen als früher. Die Haut verliert an Elastizität. Manche Zipperlein, die man so hat, gehen nicht mehr weg. Irgendwann kriegt man eine Brille. Dann noch später erhöht sich die Anzahl der Medikamente, die man regelmäßig schluckt. Der Cocktail wird immer bunter. Dann kommen vielleicht ernste Krankheiten. Der äußere Mensch verfällt. Eine ganz normale Sache. Und unsere Kultur und unsere Zivilisation ist bestrebt, diesen Vorgang so weit wie möglich zu verzögern. Ihn aufzuhalten, ihn teilweise rückgängig zu machen für eine gewisse Zeit. Und das ist eine Ursache dafür, dass unser Rentensystem nicht funktioniert. Wir haben immer mehr Zeit, unsere Rente zu erhalten und zu genießen. Hoffentlich. Und dann ist das große Programm Anti-Aging. Oder Anti-Aging. Also ein breites Spektrum von Möglichkeiten, dem Alter entgegenzutreten, durch Schönheitsoperationen, durch Liften lassen, durch gesunde Ernährung, alles Mögliche, was in diese Richtung geht. Anti-Aging. Nun ja, prinzipiell ist Körperpflege ja nichts Verkehrtes. Die Bibel sagt, der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sollen auf unsere Gesundheit achten, wir sollen sie nicht mutwillig zerstören. Wir sollen, ich sage jetzt mal, Sport treiben und versuchen, fit zu bleiben, damit wir auch unseren Dienst tun können. Also das ist nichts was ungeistlich wäre. Das Problem ist nur, und dann wird es gefährlich, wenn wir Menschen glauben, wir könnten dadurch diese Gesetzmäßigkeit des Verfalls stoppen oder umgehen. Und das noch größere Problem liegt darin, wenn die Sorge für den äußeren Menschen wichtiger wird als die Sorge für den inneren Menschen. Ich denke, das ist das Problem. Denn, das ist sehr kurzsichtig, die Sorge für den inneren Menschen zu vernachlässigen. Der innere Mensch ist das, was bleibt, wenn das Äußere vergangen ist. Den inneren Menschen nehmen wir gewissermaßen mit in die Ewigkeit. Und dann werden wir auch wieder einen Körper bekommen, der vollkommen ist, der nicht mehr krank wird, dann werden wir auch von allen Sünden frei werden. Das ist gut, dass wir nehmen. Also wir werden schon von verändert, auch unser innerer Mensch wird im Himmel dann nochmal verändert. Aber den nehmen wir erstmal mit. Und bis wir im Himmel sind, ist es Gottes Plan mit uns, dass er unseren inneren Menschen prägt und stärkt und reifen lässt. Das ist eigentlich unsere Aufgabe hier auch auf dieser Erde. Dabei sollen wir uns auch als Christen gegenseitig helfen. Und ein Pastor und Seelsorger hat mal beobachtet, er hat gesagt, je älter die Menschen werden, je mehr der äußere Mensch dahin schwindet, umso deutlicher kommt in der Regel hervor, wie es um den Inneren bestellt ist. Das Älterwerden kann auch sehr entlarvend sein für uns. Je mehr der äußere Mensch dahin schwindet, umso mehr kommt hervor, was der innere Mensch denn wirklich ist. Wir können klar niemandem ins Herz sehen, aber manches wird dann doch deutlich. Und darum, ihr Lieben, ist diese erste Bitte so nach vorn gerichtet. Das ist nicht irgendwas Fatalistisches oder Rückwärtsgewandtes, sondern es ist zukunftsorientiert. Bitte um Stärke für den inneren Menschen. Darum geht's. Gib ihnen die Kraft, dass sie stark werden am inneren Menschen. Darum bittet Paulus. Das ist gerade nicht ein Rückzug nach dem Motto, wo jetzt körperlich nichts mehr geht, soll wenigstens der innere Mensch noch ein bisschen aufgepäppelt werden. Nein, ganz im Gegenteil. Investieren Sie in ein Zukunftsprojekt. Wer wirklich innovativ ist, wer wirklich an seine Zukunft denkt, der wird offensiv daran gehen. Der wird sich offensiv um seinen inneren Menschen kümmern. Dazu will Paulus uns anhalten und deswegen betet er dafür, dass es uns allen als Christen so gehen möge, wie den Leuten, von denen er in 2. Korinther 4, Vers 16 sagt, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und so wollen wir füreinander beten. Das Gebet ist sehr nötig, ihr Lieben, weil wir als Christen wirklich in der Gefahr stehen, uns von dieser Verdrängungskultur, uns von dieser Pseudo-Verjüngungs-Anti-Aging-Kultur anstecken zu lassen. Das geht ganz schnell, weil es uns überall in den Medien begegnet und eingeredet wird. Und dann wird uns irgendwann die Fitnesspflege wichtiger als die geistliche Pflege und das Laufband wichtiger als die Bibelstunde. Und darum brauchen wir Gottes Hilfe. Darum brauchen wir Gottes Eingreifen aus der Ewigkeit, dass er uns vor dieser Fehlgewichtung bewahrt. Der innere Mensch prägt unseren Charakter. Der innere Mensch präpariert uns für die Ewigkeit. Und deshalb legt uns Paulus diese Bitte füreinander so sehr aufs Herz. Füreinander und für uns selbst. Herr, mach mich stark am inneren Menschen. Herr, mach meinen Ehemann stark am inneren Menschen. Herr, mach meinen Mitchristen stark am inneren Menschen. Wenn wir so füreinander beten, das will Paulus. Und das tut er auch selbst. Und dann erklärt er noch präziser, was er damit meint, Stärkung des inneren Menschen. Das bedeutet ja nicht einfach, ja, stärke mein Selbstbewusstsein. Oder hilft, dass ich etwas ausgeglichener und ausbalancierter mit Krisen umgehen kann. Sondern, was heißt das konkret? Und das erklärt Paulus dann weiter. Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. So wird der innere Mensch immer stärker. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wohnt er in euren Herzen? Moment mal, sagt einer, das tut er doch sowieso. Wenn ich Christ bin, wohnt Jesus doch sowieso in meinem Herzen. Damals habe ich ihm mein Leben gegeben. Ich habe ihn gebeten, Herr Jesus, komm du in mein Leben, übernimm du die Herrschaft bei mir und sei du mein Herr und König und führe mich. Das habe ich doch gegeben. Er wohnt doch in meinem Herzen. Und Paulus schreibt an Leute, die das auch getan haben, er wohnt doch in ihren Herzen. Was soll dann dieses Gebet? Dass Christus durch den Glauben wohne in euren Herzen. Worum bittet Paulus hier konkret? Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das griechische Wort für wohnen ist ein ganz starkes Wort. Das heißt kateukeo. Es ist ein verstärktes Verb. Und es bedeutet beständig wohnen, besitzergreifend wohnen, prägend wohnen. Das ist hier gemeint. Dauerhaft wohnen. Das heißt, Paulus bittet darum, dass Christus so in euren Herzen wohnt. Dass er immer mehr regiert, dass er immer mehr reinigt, dass er dein Herz immer mehr verändert. So ist das hier gemeint. Kateukeo, beständig wohnen, dauerhaft wohnen, besitzergreifend wohnen, dass er seine Herrschaft in deinem Herzen ausbaut. Dafür betet Paulus, dass Jesus seine Herrschaft in deinem und in meinem Herzen ausbaut. So ist das hier gemeint. Darum bitte ich, sagt Paulus, dass du stark wirst am inneren Menschen. Und das geschieht einzig dadurch, dass der Herr Jesus, der seit deiner Bekehrung sowieso in deinem Herzen wohnt, dass der immer mehr von dir Besitz ergreift, dass der dich immer umfassender verwandelt, dass der dich immer mehr nach seinem Willen gestaltet. Dafür betet Paulus. Man stellt sich das so vor. Ein junges Ehepaar kauft sich ein etwas älteres Haus und zieht gleich ein. Schöne Vorstellung. Es nimmt Wohnung darin. So wie Jesus Wohnung in unserem Leben nimmt, bei der Bekehrung, wenn wir uns zu ihm wenden und ihn als unseren Retter anrufen. So geht es los. So zieht das junge Ehepaar ein etwas älteres Haus. Noch längst ist nicht alles in diesem Haus, wie es sein sollte. Alte Tapeten noch teilweise an den Wänden, noch ein bisschen Müll im letzten Kellerloch. Das Dach ist an bestimmten Stellen undicht, die Beleuchtung im Badezimmer ist noch zu dunkel, muss alles noch gemacht werden, aber sie wohnen drin. Es ist ihr Haus, sie wohnen jetzt schon drin, sie wohnen gern darin. Und dann nach und nach machen sie sich dran, die Macken und Mängel des Hauses zu beheben. Sie bauen eine neue Küche ein, sie lassen das Dach reparieren, sie tapezieren irgendwann neu, wenn sie mal Zeit haben. Sie entsorgen den Müll auch im letzten Kellerloch und später bauen sie im Obergeschoss vielleicht sogar noch ein paar weitere Räume aus. So läuft's. Nach einigen Jahren ist das Haus nicht wiederzuerkennen. Es hatte ihnen von Anfang an gehört. Sie hatten von Anfang an darin gewohnt. Aber jetzt wohnen sie gründlich darin. Jetzt haben sie dieses Haus ganz in Besitz genommen. Jetzt wohnen sie immer vollständiger in diesem Haus. Das ist der Unterschied. Jetzt trägt das ganze Haus immer mehr ihren Stempel. Und versteht ihr, so meint Paulus, dass wenn ihr für uns bittet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Wenn Jesus einzieht, dann findet er viele Mängel und Defekte in unserem Leben. Und er findet in meinem Leben sicherlich immer noch eine ganze Menge Defekte und Fehler und Mängel. Aber er lebt in mir. Er ist da. Und jetzt gestaltet er mein Lebenshaus immer mehr. Er arbeitet an mir durch alle möglichen Dinge. Und darum bittet Paulus, lass das geschehen, Herr, bei mir und auch bei den anderen. Jesus macht sich an die Arbeit. Jesus reinigt mein Lebenshaus. Jesus repariert mein Lebenshaus. Jesus erweitert mein Lebenshaus. Jesus baut neue Möglichkeiten in mein Lebenshaus ein. Er lässt mich nicht in Ruhe, sondern er wirkt an meinem Leben durch Schönes und Schweres. Durch Menschen, die mir helfen, durch Menschen, die mir Hürden aufbauen. Er benutzt alles dazu, um in seiner liebevollen Treue mein Leben zu verändern. Und dafür dürfen wir beten, dass der Herr dieses tut, bei jedem von uns. Die entscheidende Wirkung kommt von Jesus. Aber er tut es nicht an uns vorbei, sondern er nimmt uns mit auf diesem Weg. Deswegen sagt Paulus hier, durch den Glauben wohnt er in euren Herzen. Klammer dich im Glauben an Jesus. Gib ihm alles ab, bitte ihn Tag für Tag dir beizustehen. Versuche alles in seinem Licht zu sehen. Dein ganzes Leben im Licht seiner Bibel, seines Wortes zu begreifen. Und er wird mit dir arbeiten. Und er gestaltet dein Lebenshaus so, dass es immer mehr zu Jesus passt. Das ist das Faszinierende, dass unser Lebenshaus bei allen Macken und Ecken und Kanten, die wir noch haben, doch so verändert wird, dass es immer mehr zu Jesus passt. Manchmal sieht man das uns deutlich an, dann gibt es Zeiten, da sieht man uns das weniger deutlich an. Das ist noch unsere Sünde, mit der wir zu kämpfen haben. Aber er arbeitet an uns und er lässt nicht locker. Und wir dürfen darum bitten, dass er dies bei uns und bei anderen immer mehr tut. Und je länger Jesus in unserem Leben wohnt, umso deutlicher soll es auch seinen Stempel tragen. Das ist die erste Bitte, ihr Lieben, die Paulus uns füreinander aufs Herz legt und für uns selbst aufs Herz legt. Jesus möchte in einer Weise an unserem Leben arbeiten, dass es immer passender wird als Wohnung für ihn, als Residenz für unseren König. Und so mit dieser aktiven Stärkung des inneren Menschen bekommen wir dann einen immer stärkeren Halt in unserem Leben. Das macht der Schluss von Vers 17 deutlich, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe, nämlich gemeint ist die Liebe Jesu, eingewurzelt und gegründet seid, dass ihr ein Standing habt, dass ihr verankert seid in Jesu Liebe und dass ihr verwurzelt seid in Jesu Liebe. Dass Jesu Liebe das Fundament ist, auf dem euer Leben steht und Jesu Liebe die Quelle ist, aus der unser Leben schöpft. Das will er uns schenken. Dafür dürfen wir beten. Und darum ist es so wichtig, dass diese zweite Bitte noch hinzukommt. Denn wenn wir immer mehr von der Liebe Jesu geprägt sein wollen, dann müssen wir diese Liebe immer besser verstehen. Und das ist die zweite Fürbitte, die Paulus hier formuliert. Erstens also die Bitte um Stärkung für den inneren Menschen. Stärke für den inneren Menschen. Und die zweite Bitte, die wir uns noch ansehen wollen, ist die Bitte um Einsicht in die Liebe Jesu. Einsicht in die Liebe Jesu. Das ist das Zweite. Herr, gib ihnen Einsicht in deine Liebe. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und dann Vers 18. Damit ihr voll imstande seid, mit allen Heiligen zu erfassen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, nämlich zu erkennen die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet hin zur ganzen Gottesfülle. Das ist die zweite Fürbitte, um Einsicht in die Liebe Jesu. Paulus weiß, wir brauchen nicht nur eine besondere Stärke, sondern wir brauchen auch eine besondere Einsicht. Und Paulus benennt genau das, was wir erkennen sollen, nämlich nicht nur Jesus, sondern auch etwas Spezielles von Jesus, die unfassbare Dimension seiner Liebe. Das ist so leicht gesagt, aber was heißt das? Und Paulus will das hier beschreiben. Er sagt, damit ihr erkennt, wie groß und wie lang und wie hoch und wie tief die Liebe Jesu ist. Und Paulus weiß, dass man das eigentlich gar nicht begreifen kann. Er sagt dann gleich, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Geht eigentlich gar nicht. Lässt sich nicht mit unseren armseligen menschlichen Kategorien einfach mal als Mathematikaufgabe lösen und mit ein paar sprachlichen Definitionen hier auf den Tisch legen. Überfordert uns. Die doch alle Erkenntnis übertrifft. Und trotzdem sollen wir wenigstens ein bisschen davon verstehen. Sollen wir wenigstens anfangen, etwas zu erahnen von dieser Liebe Jesu. Und natürlich gilt das auch von Anfang an. Wenn einer Christ wird, dann hat er schon einen ersten Begriff von der Liebe Christi. Das ist doch schon das einfachste Kinderlied. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Das wissen wir. Oder was wir als Kinder so gern gesungen haben, ist heute etwas aus der Mode gekommen. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. War eines meiner Lieblingslieder, als ich 6 war. Also, verstehen Sie, das ist das kleine Einmaleins eigentlich. diese Liebe Jesu erkennen. Und dennoch sagt Paulus, ihr Christen, ihr versteht die Liebe Jesu noch nicht gut genug. Ihr schätzt sie noch nicht hoch genug. Ihr ehrt sie noch nicht innig genug. Ihr erkennt sie noch nicht tief genug. Und da wollen wir füreinander beten und sollen wir füreinander beten, dass wir die Liebe Jesu immer deutlicher erkennen und verstehen. Genauso wie Jesus von Anfang an im Herzen wohnt und dann immer mehr unser Herz ausfüllen soll, genauso kennen wir von Anfang an unseres Christenlebens seine Liebe und sollen sie doch immer mehr und immer tiefer und immer besser kennenlernen. Und dafür sollen wir beten. Und Paulus macht deutlich, das geht nicht so einfach so, sondern da muss Gott an unserem Herzen wirken, wenn das funktionieren soll. Diese wachsende Erkenntnis der Liebe Jesu, die ist auch nicht einer kleinen, frommen Elite vorbehalten. Nach dem Motto, da sind so ein paar Superfromme und die können dann wirklich die Tiefe und die Breite und die Höhe der Liebe Jesu erkennen und die anderen bleiben so bei ihrem kleinen Jesus einmal eins stehen. Nein, Paulus sagt, dass ihr erkennt, Vers 18, mit allen Heiligen. Das soll jeden Christen betreffen. Das soll jeder bekommen. Und darum bittet Paulus, bewege ihr Herz. Herr, lass sie begreifen, was eigentlich unbegreifbar ist. Nämlich die umfassende Dimension, Herr Jesu, deiner Liebe. Die Breite, die Reichweite, diese Liebe ist so weit, sie umschließt alle Völker, Juden und Heiden, große und kleine, arme und reiche. Die Breite, sie schließt keinen aus, der zu Jesus kommt. Die Länge der Liebe, sie währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Liebe Jesu, wenn sie uns einmal erfasst, sie trägt uns bis in alle Ewigkeit, sie lässt uns nicht mehr los. Die Höhe der Liebe Jesu, sie überragt alle anderen Mächte. Diese Liebe Jesu ist so stark, dass keine andere Macht sie außer Kraft setzen kann. Keine Macht des Todes, keine Macht der Bosheit, keine Macht der Lüge, keine Macht der Unversöhnlichkeit, keine Macht anderer Religionen. Keiner kann diese Liebe Jesu außer Kraft setzen. So hoch ist sie, sie überragt alles. Und sie bringt uns in den Himmel, diese Liebe, weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und jedem, der zu ihm kommt, vergibt und ihn zum Kind Gottes macht. Die Höhe der Liebe Jesu macht uns zu Gottes Kindern. Tja, die Breite, die Länge, die Höhe und dann die Tiefe der Liebe Jesu. Jesu Liebe hat eine unvorstellbare Tiefe. Sie steigt ganz tief hinab. Bis zum Kreuz. Jesus steigt so tief hinab, dass auch noch die schlimmste Sünde von ihm vergeben werden kann. Dass auch noch die dunkelste Dunkelheit von ihm hell gemacht werden kann. Dass auch noch die perverseste Schuld von ihm heil gemacht werden kann. Jesus schreckt nicht zurück. Seine Liebe schreckt vor keinem Schmutz zurück, vor keiner Schuld, vor keiner Gemeinheit, vor keiner Vergangenheit. Vor nichts schreckt diese Liebe zurück. Das ist die Tiefe seiner Liebe. Er hat alles gegeben und er nimmt den, der kommt, egal was er mitbringt. Und Paulus sagt, ich bete dafür, dass ihr diese Liebe immer mehr begreift. Dass ihr diese Liebe, ihr Lieben, immer mehr erkennt. Und das ist nicht einfach nur eine intellektuelle Sache. Das gehört natürlich dazu. Deswegen reden wir ja auch mit verständlichen Worten darüber. Deswegen versuchen wir das ja zu ergründen und zu erklären und zu erforschen, was die Bibel sagt. Aber dieses Erkennen meint in der Bibel immer noch mehr. Das Intellektuelle ja, aber auch, dass ich das persönlich immer mehr erkenne, dass ich dankbar dafür werde. Dass ich über diese Liebe Jesu staunen lerne. Dass diese Liebe Jesu mich in einer stillen Stunde auch mal beschämt. Und ich sage, Herr, das alles musstest du mir vergeben. Das alles habe ich angehäuft und auch mit beigetragen dazu, dass du so einen grauenvollen Tod am Kreuz gestorben bist. Dass er auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Das gehört auch zum Erkennen dazu, dass mich das nicht kalt lässt, diese Liebe Jesu. Dass das für mich nicht nur eine theologische Chiffre ist, ein Baustein in meinem Begriffsbaukasten, sondern dass es mir wirklich ans Herz geht und dass ich staune darüber, Herr, das hast du für mich getan. Und das sollen wir begreifen. Und wie geschieht das? Dadurch, dass wir Christus in der Schrift studieren. Wir lernen Christus am besten dadurch kennen, dass wir sein Porträt hier in Gottes Wort studieren und dass wir zu ihm beten. Und dass wir uns von ihm immer wieder unsere Schuld vergeben lassen und unser Leben ihm aussetzen gewissermaßen. Und sagen, Herr, lass uns dich immer mehr erkennen. Und lass uns immer tiefer darüber zum Staunen kommen, dass deine Liebe so groß ist. Und wenn das geschieht, Und das ist das Letzte, was Paulus hier deutlich macht. Dann hat das eine umwandelnde Kraft. Schauen Sie, wozu führt das, dass wir diese Liebe erkennen? Am Ende von Vers 19 sagt Paulus das, damit ihr erfüllt werdet hin zur ganzen Gottesfülle. Damit ihr erfüllt werdet hin zur ganzen Gottesfülle. Das ist eine Richtung, ein Ziel, zu dem Gott uns verändern will. Wir sollen zur ganzen Gottesfülle verändert werden. Das heißt, und dieser Gedanke erschreckt uns, wir sollen Gott immer ähnlicher werden. Das ist das Ziel, zu dem die Erkenntnis der Liebe Jesu uns hin verwandelt. Und wir erschrecken, weil wir die Diskrepanz immer noch so deutlich sehen. Und doch will Gott dieses Ziel mit uns erreichen. Ganz wird es erst in der Ewigkeit erreicht sein. Aber er will unser Haus immer passender machen für Jesus. Er will unser Leben immer mehr dahin verändern. Und er will uns ermutigen, dass wir in diesem Sinne füreinander beten, dass wir die Liebe Jesu erkennen und so verwandelt werden hin zur ganzen Gottesfülle. Das ist Gottes Ziel mit uns. Und man sagt ja oft, wenn eine Mannschaft nicht so gut gespielt hat, es ist noch viel Platz nach oben. Und so würde ich auch in diesem Fall sagen, es ist noch viel Platz nach oben. Da kann noch viel verändert werden, da muss noch viel verändert werden. Da muss der Herr an manchen Stellen unseres Lebenshauses noch ganz schön schleifen und ändern. Aber er hat versprochen, das zu tun. Und je mehr wir in dieser Verbindung mit ihm leben, umso mehr geschieht das auch. Paulus schreibt mal im 2. Korinther 3, wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Wir werden verwandelt in sein Bild. Wodurch? Dass wir die Liebe Jesu erkennen. Und so können wir dann reifen im Glauben. Es gibt einen wunderbaren Bericht von einem chinesischen Christen. In Südchina hat er gelebt. Der hatte auf halber Höhe eines Berghangs ein Reisfeld. Und während der Trockenzeit, dann hat er immer ein Tretrad benutzt, um Wasser aus dem Bewässerungsgraben auf sein Feld rauf zu pumpen. Und unterhalb seines Feldes lagen Felder von zwei Nachbarn gewissermaßen. Eines Nachts hat dann einer dieser Nachbar den trennenden Erdwall einfach durchstoßen, ein Loch reingemacht und dann floss das ganze Wasser runter auf sein Reisfeld. Und der Christ hat das ganz geduldig wieder gepflegt und das neue Wasser wieder raufgepumpt und der Nachbar hat es wieder so gemacht. Dreimal etwa. Und daraufhin hat sich der Christ mit einem anderen Christen besprochen. Er hat gesagt, was soll ich machen? Ich will nicht ein schlechtes Zeugnis geben für Christus. Ich will ihn nicht böse anhauen. Aber wenn ich ihm das nur sage, ich hab's ja gesagt, er ändert ja nichts. Was kann ich machen? Was ist das Richtige? Und sein Mitbruder hat gesagt, du musst nicht nur das Richtige tun, sondern mehr als das Richtige. Und was hat unser chinesischer Christ gemacht? Er hat am nächsten Tag dann erst das Wasser für die beiden unteren Felder draufgepumpt und danach das Wasser für sein eigenes Feld. Und wir können uns vorstellen, dass der Nachbar über diese Tat so erstaunt war, dass er gesagt hat, warum machst du das? Warum machst du das? Ich habe dir immer nur Böses getan. Und doch hast du einfach jetzt mein eigenes Feld noch mitbewässert. Was ist der Grund? Und dann hat er gesagt, warum er das tut. Weil sein Leben Jesus gehört und weil Jesus uns mit seiner Liebe so trägt und so füllt, dass wir davon ja gerne auch weitergeben wollen. Er hat nicht nur gefragt, wie verhalte ich mich menschlich, sondern was ist Gottes Wille und Gottes Absicht in dieser Situation. Und Paulus enthüllt uns hier einen hochinteressanten Zusammenhang, wenn er sagt, dass wir die Liebe Jesu erkennen und dadurch zu dieser Gottesfülle reifen. Das heißt, ohne Erkenntnis von Liebe Jesu kann ich als Christ nicht reif werden. Das ist wie eine Kindererziehung. Wenn Kinder ohne Liebe aufwachsen, können sie nicht reifen. Wenn Kinder keine Zuwendung erfahren, keine Geborgenheit, keine bedingungslose Rückendeckung, keine Wärme, keinen Schutz, dann können sie sich selbst auch nicht, Gott kann das trotzdem auch unter schwierigen Bedingungen dann dennoch schenken, aber rein pädagogisch betrachtet, können sie sich dann nicht wirklich reif entfalten. Weil ihnen immer wieder der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Weil ihnen diese Sicherheit, diese Geborgenheit, diese feste Liebe fehlt. Und so ist das auch mit unserem Reifeprozess als Christen. Wir werden nicht dadurch reife Christen, dass wir unsere moralischen Muskeln immer nur anspannen. Wir werden nicht dadurch reife Christen, dass wir uns aktivistisch ständig unter Druck setzen. Wir werden nicht dadurch zu reifen Christen, dass wir in irgendeinem Gruppendruck mitmachen, weil die anderen um uns herum auch so powern und dann machen wir eben irgendwie mit. sondern wir werden nur dadurch im Glauben wirklich wachsen. Wir werden nur dadurch wirklich gottähnlicher werden, dass wir in der Erkenntnis dieser Liebe des Herrn Jesus wachsen, dass wir ihn immer mehr verstehen, ihm dankbar werden und über ihn staunen. Und dann wird das sich auswirken darauf, wie wir zum Beispiel, wie wir miteinander umgehen. Wenn wir überwältigt sind von Jesu Vergebung, von der Tiefe seiner Liebe, dann wird es uns umso leichter fallen, einander zu vergeben. Egal, was der andere uns angetan hat. Und wenn wir in dieser Liebe Jesu wachsen, dann werden wir wahrscheinlich auch mit Not und Leid anders umgehen als andere. Wenn ich sagen darf, nichts kann mich scheiden von der Liebe Christi, dann wird mich auch Leid nicht in die letzte Verzweiflung stürzen können, weil ich weiß, dass er immer noch da ist. Seine Liebe trägt mich. Und darum betet Paulus hier, dass die Liebe, die Christus uns gegenüber Tag für Tag praktiziert, die Christus uns gegenüber beweist, dass diese Liebe uns prägt und dass diese Liebe uns so groß wird, dass sie immer mehr unser Leben wirklich verändert, unser Lebenshaus ausgestaltet und dass das zu dem Ziel führt, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das hat dann Auswirkungen darauf, wie wir reden, Auswirkungen darauf, noch wichtiger, wie wir denken. Das wird alles dann immer mehr von Jesus geprägt. Wie wir die Prioritäten setzen in unserem Leben, was die erste Stelle bekommt und was danach folgt. Wenn die Liebe Jesu uns prägt, hat das Auswirkungen darauf, wie wir auf andere Menschen reagieren, auf ihre Bitten, auf ihr Leiden, auch auf ihre Gemeinheiten. Wenn Jesus uns prägt, hat das Einfluss darauf, wie viel wir ertragen können, ohne bitter zu werden. Wie viel wir ertragen können, ohne die Freude am Herrn zu verlieren. Das können wir nicht aus eigener Kraft, das muss er uns schenken. Wenn seine Liebe uns prägt, hat das Auswirkungen darauf, wie wir die Beziehungen gestalten, in denen wir leben. Es wird alles angesteckt werden, es wird alles infiziert werden, wenn wir die Liebe Jesu mehr und mehr erkennen. Zwei große Anliegen sind es, die der Apostel uns in diesen wenigen Versen aufs Herz legt. Zwei Fürbitten, die wir füreinander wirklich beten sollen und dürfen. Die erste Bitte ist eine Bitte um Stärke für den inneren Menschen. Herr, schenke es meinen Mitgeschwistern, dass sie stark werden am inneren Menschen, dass Christus immer mehr in ihren Herzen wohnt, immer mehr ihr Lebenshaus prägt. Lasst uns dafür füreinander beten. Und dann lasst uns auch um das zweite bitten, diese Bitte um Einsicht in die Liebe Jesu. Herr, hilf meinen Mitgemeindegliedern, dass sie dich immer mehr verstehen, dass sie die Tiefe und die Höhe und die Breite und die Länge deiner Liebe immer deutlicher erkennen, dass sie immer mehr staunen darüber, wer du bist, was du alles für uns bist und tust. Herr, lass sie das erkennen. Und ich möchte uns alle wirklich ermutigen, dass wir diese beiden Bitten uns auch konkret in den nächsten Tagen zu eigen machen. Wenn wir unsere Gebetszeit haben, unsere stille Zeit, dass wir das wirklich mit einbeziehen in unsere Fürbitten. Und ich denke, wir werden staunen. Wir werden staunen, was der Herr dadurch noch alles schenkt und verändert. Eine Christin aus dem 19. Jahrhundert, Jean Sophia Pigott, hat das in folgendes Lied gestaltet. Sie hat gesagt, präg mein Leben heller, reiner, ähnlich deinem, dass man sieht, wie die Kraft der Auferstehung mich in ihren Strudel zieht. Füll mein Herz und mach daraus immer sichtbarer dein Haus. Füll mein Herz und mach daraus immer sichtbarer dein Haus. Das soll unsere Bitte sein. Zum Schluss, ich gebe zu, das sind große Bitten, diese beiden Bitten. Und wenn ich realisiere, wie armselig mein eigenes Leben manchmal aussieht, wenn ich mir klar mache, wie stark mich diese Welt manchmal noch beeindruckt und bestimmt, dann könnte ich fast versucht sein zu denken, das sind zu große Bitten. Und es ist so, als ob Paulus auf diesen Einwand gewartet hätte, genau auf diesen Einwand. Denn am Ende des Gebets, da richtet er unseren Blick wieder auf den Adressaten, nämlich Vers 20. Da sagt er, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, nämlich nach seiner Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Verstehen Sie, Paulus weiß, diese beiden Bitten, die können uns auch niederdrücken, wenn wir sie isoliert betrachten. Dass wir sagen, ja, das geht doch nie. Dass ich kümmerlings stark werde am inneren Menschen. Mit meinen ganzen Kompromissen, mit meinen ganzen Sachen, die ständig dazwischen kommen. Und Herr, das geht doch nie, dass ich Oberflächling tiefere Erkenntnis von deiner Liebe gewinne. Das geht doch nie. Und es ist so, als ob Paulus sagen würde, nein, eigentlich geht es auch nie. Aber schau zu dem du betest. Das ist der, der überschwänglich tun kann über alles hinaus. Das ist der starke Gott. Die Größe unserer Bitten trifft auf einen noch viel größeren Gott. Und darum ist das nicht nur einfach christliche Lyrik, wenn wir so beten, sondern das ist realistisch, ihr Lieben, das ist echt. Weil es sich richtet an den Gott, von dem die Verse 20 und 21 sprechen. Er ist der, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Und dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.